Herzlich willkommen bei Von Menschen und Medien. Ich bin Elke Dillmann, Dozentin für Medienpädagogik an der Freien Hochschule Stuttgart. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über Medien. Diesmal musstet ihr ein bisschen länger warten, sorry dafür. Das Studienjahr hat begonnen und wir haben viele neue spannende Projekte mit den Studierenden gestartet. Da war einiges los. Schaut gern mal auf freiehochschulestuttgart.de/medienpädagogik, da findet ihr mehr darüber. Meinen heutigen Gast muss ich vielen gar nicht mehr vorstellen. Franz Glaf ist seit vielen Jahren Waldorf-Oberstufenlehrer für Mathematik und Deutsch und Medienpädagoge. Außerdem ist er Dozent in unserem Kontaktstudiengang Medienpädagogik für alle, die sich berufsbegleitend in Wochenendseminaren weiterbilden wollen. Anfang 2024 startet der neue Kurs. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unserer Homepage freiehochschulestuttgart.de/medienpädagogik. Franz Glaf hat viele Erfahrungen gesammelt. Sein Anliegen ist es, Medienpädagogik ganz organisch in den Unterricht zu integrieren. Ich habe ihn gefragt, wie er überhaupt zur Medienpädagogik gekommen ist. Naja, hat er gemeint.
Die Medienpädagogik ist zu mir gekommen, in Form von Schülerinnen und Schülern, die mich gefragt haben, oh Herr Glaf, können wir nicht mal ... Und das erste war Betreuung der Schülerzeitung, dann kam Video-AG und dann irgendwann auch Radio. Und ich habe auf diese Anfragen von Schülerinnen und Schülern reagiert und habe dann gemacht. Und das war immer eigentlich sehr, sehr ertragreich und auch sehr schön.
Du hast in unserem Buch Medienpädagogik einen Artikel geschrieben, Medienpädagogik beginnt am ersten Schultag. Jetzt haben wir hier schon einige Podcasts gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir entwicklungsangemessen mit Medien umgehen wollen in der Waldorfpädagogik. Was machst du am ersten Schultag mit Medien?
Ja, also ich bin darauf gestoßen durch eine zunächst mal berechtigte Kritik und habe dann einmal diese ganze Spanne im Leben einer Schülerin in den Blick genommen. Die erste Situation, die von Bedeutung ist, ist ja diese Aufnahmefeier. Und eine ganz wichtige Station ist zumindest an vielen Schulen der Moment der persönlichen Jahresarbeitsvorstellung. Und da habe ich einen Zusammenhang entdeckt zwischen diesen beiden wichtigen Ereignissen in Bezug auf die Medienpädagogik.
Also quasi erster Schultag. Und so ziemlich am Ende der 12. Klasse die Präsentation der 12-Klass-Jahresarbeit. Erzähl mal, was hast du da für einen Bezug entdeckt?
Also ich muss zunächst dazu sagen, dass der Hintergrund eben auch darin besteht, dass wir vor vielen Jahren ein Forschungsvorhaben in Nordrhein-Westfalen umgesetzt haben mit einem komplizierten Titel Entwicklung neuer Prüfungs- und Bewertungsformen auf der Grundlage von Kompetenzportfolios. Und unter anderem haben wir daran gearbeitet, mehrere Waldorfschulen dieses Format Jahresarbeit neu zu entwickeln und zu verbessern. Und eine wesentliche Erkenntnis dabei war in der Medienfrage, dass eigentlich die Schülerinnen und Schüler als wichtigstes Medium sich selbst, ihre Erfahrungen, ihre Gedanken, ihre Empfindungen und vor allem dann ihren Körper, ihre Stimme haben. Das war eigentlich die wichtigste Erfahrung, dass das wesentlichste Medium ist.
Und das haben Sie natürlich am ersten Schultag auch schon.
Ja, die Verbindung zum ersten Schultag ist eben, wie ich eben sagte, über diese Kritik entstanden. Es gehörte natürlich neben diesem Medium Sprache dazu, dass wir versucht haben, auch so ganz nebenbei den Schülerinnen und Schülern die verschiedenen Medienformen, also Text, Bild, Audiodateien, Filme, das alles, diese Möglichkeiten zu vermitteln, auch dann den Prozess der Arbeit in Form einer Website zur Verfügung zu stellen, sodass man da auch im Laufe des Jahres schauen und in einem geschützten Bereich kommentieren kann und eben auch als Angebot für die Besucher, die zu den Jahresarbeitenpräsentationen kommen, eine gelayoutete schriftliche Form der Arbeit. Und das habe ich präsentiert am Beispiel von Petra, die auch lange Zeit in der Schülerzeitungsredaktion war und sich da um das Layout gekümmert hat. Und da habe ich dann dieses Beispiel gezeigt in einer Art und Weise, wo man deutlich sieht, da hat jemand eine eigene Handschrift entwickelt, obwohl sie also mit professioneller Layout-Software gearbeitet hat. Und dann hörte ich mehrmals sogar die Kritik, wenn ich das vorgestellt habe, ja, ach Herr Glaf, was soll denn das? Das ist doch bloßer Tant, sage ich mal mit einem mittelalterlichen Wort. Das ist doch nur Schnickschnack, sind doch nur Äußerlichkeiten. Das spielt doch keine Rolle, darauf kommt es doch gar nicht an. Das lenkt vom Wesentlichen ab. Es geht doch um den Inhalt der Jahresarbeit. So, den will ich sehen. Und da müssen keine Fotos, da muss keine Grafik, da muss keine Farbe, da muss kein Layout rein. Oh, das hat mich überrascht und dann habe ich nachgedacht und dann kam ich an diesen Punkt erster Schultag und sagte dann diesen Kritikern, das waren durchaus mehrere, aha, sagte ich, wenn das so ist, dass sie meinen, es kommt doch nur auf den Inhalt drauf an, die ganzen Äußerlichkeiten sind bloßer Zierrat, der vom Wesentlichen ablenkt, was ist denn der wesentliche Inhalt am ersten Schultag? Naja, die Kinder sollen wissen, wo ihr Klassenraum ist, die Kinder sollen wissen, wie ihre Klassenlehrerin heißt und wie sie aussieht. Das kann man doch mal eben schnell in 10 Minuten auf dem Schulhof erledigen. Ja, so, liebe Kinder, erste Klasse, hier ist die Frau Schneider und da hinten ist der Klassenraum, jetzt geht man mit der Frau Schneider mit, viel Spaß und auf Wiedersehen. So könnte dann ein erster Schultag aussehen. Und habe gedacht, wahrscheinlich wird das in Ihrer Schule nicht sein, dass es so aussieht. Ich hoffe jedenfalls, dass es nicht so aussieht.
Sondern?
Naja, sondern man hat sich sehr viel Mühe gemacht mit diesem ganzen Zierrat, mit diesem ganzen Drumherum. Eine ganze Gruppe von Menschen hat sich damit beschäftigt, den Raum herzurichten, Tücher aufzuhängen, Blumen auf die Bühne zu stellen. Man hat drum gestritten, ob die besser rechts oder besser links stehen, ob die größer oder kleiner sein sollen, 2 Sträuße oder 3 Sträuße. Die 8. Klasse hat ein Musikstück einstudiert, spielt das da live vor und. Also man hat sich unglaublich viel Mühe gegeben. Alles Mühe mit dem Drumherum, was nicht entscheidend ist, was vom eigentlichen Inhalt doch ablenkt.
Tja, und was hat das jetzt mit Medienpädagogik zu tun?
Naja, die Schüler und Schülerinnen der ersten Klasse erleben daran, ohne dass ihnen das bewusst wird, ohne dass man darüber spricht. So, wir haben uns unglaublich viel Mühe gegeben, damit diesen Moment, der für dich und für dein Leben von ganz entscheidender Bedeutung ist, so zu gestalten, dass das ohne Worte zum Ausdruck kommt. Und dass du sofort, wenn du in den Raum reinkommst, das Gefühl hast, oh, heute ist es ein besonderer Moment und ich bin wichtig. Ja? Und das sollte bei der Jahresarbeit ja auch sein, ne? Dass ich da, wenn ich meine Arbeit ausstelle, in der schriftlichen Form, ja nicht erwarte, dass die Leute, die da kommen und sich interessieren sollen ja auch für meine Arbeit, die stellen sich doch nicht dahin, wenn sie eine halbe Stunde Zeit haben und 30 Schülerinnen und Schüler aus der 12. Klasse da präsentieren, stellt sich keiner hin und liest 50 DIN A4 Seiten Bleiwüste durch, sondern ja, ich bearbeite das, was ich da erlebt habe, wähle aus, ja, was ist wichtig, was ist unwichtig und gestalte es so, dass dieser Auseinandersetzungsprozess in Erscheinung tritt und sofort auf den ersten Blick erkennbar ist, oh, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben mit seiner Arbeit, mit dem, was er gemacht, geplant hat und was da zustande gekommen ist. Und da lohnt es sich mal, ins Gespräch einzutreten mit dieser Petra.
Mach doch mal.
Was heißt mach doch mal? Ich soll jetzt mal eintreten in das Gespräch mit Petra.
Ja.
Naja, also Petra hat sich beschäftigt mit dem Nationalsozialismus in Düsseldorf-Gerresheim. Das war ein wichtiger Ort, weil es da eine sehr starke KPD-Bewegung gab, mit einer Razzia auch und vielen Verhaftungen. Und sie hat Originalquellen befragt, in Archiven gesucht und eben auch mit Menschen gesprochen, die zum Glück noch auffindbar waren, die das in ihrer Kindheit erlebt haben. Also eine Recherche, die jetzt nicht Quellen aus zweiter oder dritter Hand befragt hat, sondern Originalquellen. Und das war eine so beeindruckende Fülle an Erlebnissen, die also auch diese Schülerin sehr geprägt haben und von denen sie dann sehr viel Bewegendes berichten konnte. Und das deutlich zu machen, sodass jemand, der als Gast kommt und vorbeischlendert an diesen Ständen in der Ausstellung, das sofort auf den ersten Blick sieht. Oh, da ist aber was Interessantes, was sich dahinter verbirgt.
Also es kommt auch auf die Verpackung an. Der Inhalt alleine macht's nicht, sondern es geht darum, das, was ich zu sagen habe, auch ansprechend zu vermitteln, dass es bei meinen Adressatinnen und Adressaten ankommt. Also schon ein Kernthema der Medienpädagogik.
Genau. Und da muss ich mir eben auch überlegen, welches Medium wähle ich. Also nehme ich Texte, nehme ich Bilder, arbeite ich mit Tondateien, arbeite ich mit Film, arbeite ich mit Website. Also diese Auseinandersetzung, das ist eigentlich das Wesentliche, was ja dann auch geschieht in dem Gespräch zwischen Schülerin und Betreuer, der ich war in diesem Fall. Also anhand dieser Frage, was präsentiere ich jetzt, in welcher Form und wie viel präsentiere ich? ich vollziehe die Kehrtwendung von der Frage, was interessiert mich, hin zu der Frage, was interessiert denn die Gäste, die hier kommen, die Zuhörenden. Und was ist wichtig, was ist wichtiger und was ist weniger wichtig. Und diese Auseinandersetzung ist eigentlich so der Reifeprozess bei der Jahresarbeit, für den wir dann eben auch gesehen haben, da müssen wir Zeit für einrichten, also mindestens einen Monat, die Arbeit ist abgeschlossen und jetzt kommt ein Monat lang Reifeprozess, also die Auseinandersetzung, Reflexion zu dem, was ich erlebt habe, hin mit dem Ziel, ich muss es präsentieren und zwar in Form einer schriftlichen Arbeit, die so eine Art Aushängeschild ist an meinem Stand und das Ziel hat, Leuten zu vermitteln, also wenn sie zu diesem Thema einen Bezug haben, in dem Fall jetzt Geschichte des Nationalsozialismus in diesem Stadtteil, dann kommen sie zu mir und schauen sie, ich habe mir so viel Mühe gegeben und das gilt auch für die ganze Arbeit, für das ganze Jahr, es lohnt sich mit mir zu sprechen. Zweiter Akt ist dann die 10 Minuten Präsentation auf der Bühne. Und da habe ich ja gerade gesagt, wir haben gemerkt, dass die Stimme und die Sprache und der Körper das Wichtigste ist. Und zwar deswegen, weil wir so einen Plan B entwickelt haben, dass ich gesagt habe, aus negativer Erfahrung, stellen Sie sich vor, Strom fällt aus. Die Gäste sind alle da, der Saal ist voll, 498 Leute sitzen da. Ab 500 bräuchte man einen Feuerwehrmann. Und Sie haben jetzt diese Chance, diese Leute sind gekommen, um Sie zu hören. Diese Chance kommt nicht wieder und jetzt ist der Strom weg. Sie haben nichts, kein Licht, kein Ton, kein Film, aber Sie haben immer noch die Bühne, Sie haben Ihren Körper, Sie haben Ihre Erfahrung, Sie haben Ihre Stimme. Entwickeln Sie einen Plan B. Und das haben wir nicht so spaßeshalber gesagt, sondern dieser Plan B musste wirklich auch ausgearbeitet und mal vorgeführt werden. Also jeder Betreuungslehrer, jeder Mentor musste so einen Zettel ausfüllen. Ne? Also Caroline hat ja hier ihren Probevortrag gehalten, ja, alles ist erledigt, Unterschrift, Datum, nur dann durfte man auf die Bühne. Und durch diesen Plan B ist erstens entstanden eine große Gelassenheit, wenn bei der Präsentation jetzt irgendwas mit der Technik nicht funktioniert, keine Aufregung ja, bei den Schülerinnen und Schülern, sondern okay, wenn es nicht funktioniert, kein Problem, ne? Plan B habe ich in der Tasche, habe ich geübt, die blieben gelassen. Und das andere war, dass sie merken, hey, mit dem, was ich zu sagen habe, wenn ich es richtig sage, und zwar in dem Moment den Zuhörenden gegenüber, das wirkt viel besser als irgendeine schicke Präsentation. Das heißt, so ein Nebeneffekt, der gar nicht geplant war, der Einsatz von elektronischen Medien, ging von alleine gewissermaßen zurück. Weil die Schülerinnen und Schüler gemerkt haben, ne, also mit meiner Präsenz in dieser Situation kann ich viel stärker wirken.
Die Jahresarbeiten sind ja das eine. Das klassische Medium des Waldorfunterrichts ist das Epochenheft. Mhm. Du hast viele Varianten davon entwickelt, viele medienpädagogische Varianten im Laufe deiner Lehrerlaufbahn. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen, was kann man denn machen außer einem Epochenheft?
Ja, also ich habe ja eben gesagt, ich bin zum Medienpädagogen durch die Fragen und Wünsche und Aufforderungen der Schülerinnen und Schüler geworden oder durch Probleme, wo ich lange überlegt habe, wie kann ich helfen? Und bei dem klingenden Epochenheft, was dann auch dabei unter anderem herauskam, war eben der Auslöser ein Gespräch mit einer Mutter am Infostand des Sommerfestes, wo sie sagte, ach, der Tom, der freut sich aufs nächste Schuljahr, wenn er dann Deutschunterricht bei Ihnen hat, der kommt in die 9. Klasse, aber er hat auch große Angst. Und ich dachte, oh, wie kann das sein? Er freut sich und hat gleichzeitig große Angst. Ja, sagte sie, also er interessiert sich sehr für Sprache und Literatur, ja, aber das Schreiben so rein feinmotorisch fällt ihm unglaublich schwer. Und wenn dann noch Rechtschreibung und Grammatik und Zeichensetzung dazukommt, dann bricht alles zusammen. Und er erlebt immer, er gibt einen Aufsatz ab, an den er viel Herzblut investiert hat, dann kriegt er den zurück, lauter rote Zeichen, Z, G, R ja, und so weiter. Und das ist für ihn so abschreckend. Oh, habe ich gedacht, ja, das ist natürlich verständlich ein Problem, was kann ich machen? Und dann kam ich auf die Idee, weil heute ja solche Geräte wie das, was wir jetzt hier auch benutzen, kostengünstig zur Verfügung stehen, hoher Qualität, lass doch die Schülerinnen und Schüler auch mal sprechen. Alleine, zu zweit, Kollegengespräch oder in Gruppen, inszeniert, vorbereitet, geskriptet oder auch improvisiert. Und dann kann man diese Möglichkeiten, bieten sich ja heute an, kann man das eben hochladen auf eine geeignete Plattform, man kann es verlinken, man kann QR-Code erstellen und den klebt man in das Epochenheft rein. Und so wie jemand, der das Epochenheft sieht und nimmt und durchblättert, lesen kann, was da steht, sehen kann, was gezeichnet wurde, kann er auch dann sein Handy über diesen QR-Code erhalten und hört dann, was der Schüler oder die Schülerin da gesprochen haben. Und das hat enorme, als ich damit anfing, hat das enorme positive Wirkung gehabt in vielfältiger Art und Weise.
Erzähl doch mal beispielhaft. Also nimm doch mal irgendeinen Stoff, eine Epoche aus dem Deutschunterricht. Was kann man da Klingendes zu machen?
Ich habe ja dann sehr vielen Kolleginnen und Kollegen angeboten, besonders in der Klassenlehrerzeit und da nochmal besonders siebte, achte Klasse, durchaus auch schon mal in der dritten. Aber siebte, achte Klasse war so ein Schwerpunkt. Ich habe gesagt, ich komme mal zu dir in den Unterricht, guck mir mal an, was du da in der Physik, in der Chemie, in der Geschichte, in der Deutsch-, in der Mathematik-Epoche machst. Und dann komme ich mit meinen medienpädagogischen Hintergrunderfahrungen und gebe Anregungen, was man da jetzt machen kann, um die Sache, die du sowieso machst, noch ein bisschen vielfältiger, differenzierter und wertvoller letztlich auch zu gestalten. Und ich nehme mal ein Beispiel aus dem Physikunterricht. Da hatte ein Kollege Experimente aufgebaut, achte Klasse, Thema Elektromagnetismus. Und dann war so ein Stationenlernen aufgebaut. An 6 oder 7 Stationen waren dann da Magnete und Spulen und Kompassnadeln und Nägel. All so ein Zeugs war da. Und dann gab es so Anleitungen, Versuche waren zu machen. Und dann habe ich dieses Format Kollegengespräch, also zwei Kollegen, Journalisten, unterhalten sich. Der eine oder die eine Moderatorin, der andere Experte und haben in 2 Minuten 30 Sekunden den Auftrag, zu erklären, zu erzählen, zu beschreiben, was wurde da in der 8. Klasse in dieser Stunde, in diesem Hauptunterricht gemacht zum Thema Elektromagnetismus. Und das wurde aufgezeichnet, damit die ganze Klasse davon profitieren kann, immer in 2 30er Einheiten, ja, sehr gut strukturiert. 2 waren im improvisierten Tonstudio, 2 saßen vor der Tür. Die Aufnahme startet in 3 2 1, es geht los und nach 2 30 war Schluss. Und es war erstaunlich, dass das keinen Stress auslöst im negativen Sinne, sondern auslöst eine ungeheure Konzentration, so wie wir beide das jetzt auch machen, ja, eine Geistesgegenwart. Und man kann das schaffen, wenn man es mehrmals gemacht hat. Und das ist natürlich dann auch für mich als Deutschlehrer interessant. Ich habe das auch dann mal gemacht in einer anderen Klasse, 7. Klasse, zum Thema Optik. Also versuch mal, ja, nur mit Worten, ohne dass du auf ein Bild oder einen Film zeigen kannst, nur mit Worten zu beschreiben, was da die Ergebnisse in so einer Optik-Epoche, 7. Klasse, wo es um Spiegelungen geht. Rechts, links wird vertauscht, oben, unten aber nicht. Hä, warum? Ja, also das nur mit Worten zu beschreiben, ist eine ziemliche Herausforderung und eine ziemliche Übung, ja, sich sprachlich eloquent zu artikulieren und eben auch verständlich rüberzukommen. Und eine Herausforderung, die die Schülerinnen und Schüler sehr, sehr gerne annehmen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch daran wachsen. Und diese 2,30 Beschränkung hat eben auch den charmanten Vorteil, ich kann mir dann, wenn ich 32 Schüler habe, 16 Gruppen, die 16 mal 2,30 kann ich mir zu Hause anhören und am nächsten Tag sagen, so, ich habe hier 4 Beispiele ausgewählt, die hören wir uns mal an, die sind sehr gut, gibt es vieles zu loben, manches auch besser zu machen, hören wir uns mal an hier in der Klasse, um dann quasi den nächsten Schritt zu vollziehen. Also das ist so ein Beispiel zu dem klingenden Epochenheft.
Klingt so, als ob es ganz viele Kompetenzen und Fähigkeiten auch anregt in den Jugendlichen. Es geht einerseits darum, zu verstehen, was im Unterricht gerade läuft. Und indem ich es natürlich verbalisiere, habe ich es anders verstanden. Aber es geht natürlich auch darum, meine Ausdrucksfähigkeit zu schulen, die Scheu zu verlieren, frei zu sprechen. Da steckt, finde ich, pädagogisch sehr, sehr viel Unterschiedliches drin. Was hast du denn beobachtet an Schülerinnen und Schülern, wie die mit diesem Thema umgehen oder was sich auch entwickelt, wenn sie sowas machen?
Also es gibt eine sehr markante Beobachtung. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, auch mit dieser Konvention am Ende einer Epoche, letzter Epochentag, Freitag, wird eine Arbeit geschrieben. So, das ist in vielen Fällen bei vielen Lehrerinnen und Lehrern so Usus. Macht ja auch Sinn, also ich will gar nicht dagegen sprechen. Aber was für mich dagegen spricht, ist jetzt 36 Mal nach so einer Mathe-Epoche 36 Mal 8 quadratische Gleichungen anzugucken und nur festzustellen, wo sind die Fehler. Da ist nichts Überraschendes für mich dabei. Der Lerneffekt für mich ist relativ gering. Denn die Epoche ist ja vorbei. So, und da habe ich gedacht, einfach aus Selbstschutz, ja, und nach so vielen Jahren und so vielen Bergen an Mathe-Klausuren, die ich zu korrigieren hatte, ich mache es mal anders. Und zwar anders heißt, ich biete den Schülerinnen und Schülern an, ihr könnt auch ein medienpädagogisches Projekt an das Ende der Epoche stellen. Also einen Podcast zu erstellen zu einem Thema aus dieser Epoche oder einen Erklärfilm zu produzieren oder. Wer das machen möchte, kann das dann an dem Freitag tun. Manchmal gab es auch noch dann von den Kolleginnen und Kollegen, so die erste und zweite Fachstunde mit dazu. Und wer das nicht möchte, der kommt und schreibt dann hier die Arbeit. Und ich habe immer auch dazu gesagt, ne, Warnung, ne, die Arbeit schreiben ist der wesentlich geringere Aufwand. Ihr kommt hier hin, setzt euch dahin, schreibt die Antworten, die ihr wisst und fertig. Und die Erfahrung, die mich selbst überrascht hat, war dann so, dass also maximal 5, glaube ich, Schülerinnen und Schüler zu der Arbeit kamen und alle anderen haben irgendwie eine kreative medienpädagogische Aufgabe erledigt. Und zwar mit unterschiedlichen Ergebnissen, aber zum Teil mit sehr überraschenden und sehr tollen und sehr kreativen Ideen. Und für mich war der Effekt, also es war total spannend, mir das alles anzugucken, anzuhören, was da entstanden ist. Also ganz anders als bei diesen klassischen Klassenarbeiten, wo das Ergebnis schon feststeht und ich nur noch diagnostiziere, wie viel Prozent der zu erreichenden Punkte die Schülerinnen und Schüler erreicht haben.
Also eine hohe Motivation für diese medienpädagogischen Lösungen. Ich komme trotzdem nochmal zurück auf die Frage von vorhin, was passiert bei den Jugendlichen, wenn sie selbst Medien produzieren? Was beobachtest du?
Ja, auch da wieder nur ein Beispiel. Also weil das für mich, ich bin ja Pädagoge in erster Linie, also Medien klein geschrieben und Pädagoge groß und fett gedruckt geschrieben. Das heißt, ich gucke nicht darauf so sehr, was machen die Schüler mit Medien, also was sind die Erzeugnisse, sondern was macht die Arbeit mit Medien mit den Schülerinnen und Schülern. Und da nehme ich mal den Tim als Beispiel. Ich habe ja ganz oft in die Filmarbeit, wo es ja sehr, sehr, sehr viele Dinge zu wissen und zu können gibt. Allein das korrekte Aufbauen eines Stativs, das 4 Schülerinnen und Schülern zu erklären, dauert ja schon eine halbe Stunde. Das immer so gemacht, dass ich irgendein interessantes Projekt hatte und gefragt habe, wer möchte mitmachen. Ja, aber Achtung, es erfordert einen zusätzlichen Einsatz an wenigstens 3 Nachmittagen. Gut, ich habe immer mehr als genug Schülerinnen und Schüler gefunden. Und dann war eigentlich mein Ziel, dass jeder mal jede Aufgabe erledigt. Und die Erfahrung war aber fast jedes Mal, die haben sehr, sehr schnell ihre Aufgabe gefunden. Oh, ich mache Kamera, ich mache die Regie, ich mache den Ton, ich mache die Redaktionsarbeit, ich stelle die Fragen, ne, so, ich mache die Post-Production, ich kümmere mich um die Musik und so weiter und so weiter. Fand ich merkwürdig, ja, weil auch meinen Intentionen das entgegengesetzt war. Und dann habe ich den Tim mal beobachtet, wie er Filmaufnahmen gemacht hat. Also er hat sich immer für die Kamera beworben, wollte immer, ich mache Kamera. Und Tim war oder ist ein Schüler, dem man jetzt so ein Label ADHS anheften könnte. Ne? Also ganz typisch, ich mache meinen Mathematikunterricht mit der A-Gruppe. Nach 10 Minuten kommt Tim rein, hat seine Tasche vergessen, ja, weil er eigentlich im Englischunterricht ist, aber da immer noch nicht angekommen. Und also er hat immer 3-4 Dinge gleichzeitig gemacht. Und jetzt zu filmen, konkret in dem Fall, von dem ich hier spreche, war das für einen Imagefilm der Schule 6 Klässler im Gartenbauunterricht, wie sie kleine Pflänzchen pikieren, irgendwelche Kohlrabi-Pflanzen oder so. Und dann habe ich beobachtet, was bedeutet das denn für den Tim, diese Arbeit zu machen? Erstens, ja, die Aufgabe, nicht ich, sondern die Aufgabe sagt ihm so, Tim, bleib mal ganz ruhig stehen, sonst ist das Bild verwackelt. So, Tim, halt mal den Mund jetzt für eine halbe Stunde, ja. So, Tim, du bist nicht wichtig, sondern das, was vor der Kamera passiert, ist wichtig, ja. Also Dinge sagten ihm diese Aufgabe, die ich ihm eigentlich gerne gesagt hätte, aber das wäre ja ein Eingriff in seine, ne, in seinen Willen. Und so hat er sich dieser Aufgabe gefügt, weil die Aufgabe das von ihm verlangte. Und ich habe bemerkt, oh, dem geht's gut. Ja, wenn er so eine halbe Stunde da gefilmt hat, ganz still war, immer auf den Kameraausschnitt geachtet hat, ja, und dann mal das Tun dieser 6 Klässler in den Mittelpunkt stellen konnte, das tat ihm gut. Und ich glaube, das war der Grund dafür, dass er immer wieder auch sich meldete, ich möchte Kamera machen. Also das ist so ein Beispiel, wie Medienarbeit Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung fördern kann. Also ich könnte da viele andere Beispiele natürlich auch noch nennen, aber das ist immer so mein Fokus gewesen. Was macht eigentlich diese Medienarbeit mit den Schülerinnen und Schülern?
Und so kann man natürlich auch gucken, wie man die Aufgaben besetzt. Also nach pädagogischen Kriterien, was hilft wem bei seiner Entwicklung am meisten?
Das Merkwürdige ist wirklich, dass ich bescheiden geworden bin mit meinen Urteilen. Also ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, den Tim die Kamera machen zu lassen. Nee, weil ich eben ihn kannte in seinen Defiziten und dachte, dann wird er seine Defizite auch als Kameramann ausleben und es wird nicht gelingen. Ja, also es ist schon merkwürdig. Anderes Beispiel, wir haben einen Film produziert über das Jubiläum 60 Jahre Goethe-Museum in Düsseldorf. Hatten wir einen Auftrag Und eine besondere, also es gab viele besondere Situationen, aber eine besondere Situation war am Ende dann, wir brauchten quasi den Off-Text, ne, den Kommentartext für den Film, saßen da im Biologieraum und eine und einer nach dem anderen, ich glaube zwei oder drei versuchen es, kriegten das nicht hin. Der Text war geschrieben und den jetzt in einer angemessenen Art und Weise zu sprechen, kluge, ja, Schülerinnen und Schüler kriegten das nicht hin. Also vor der Größe dieser Aufgabe, ja, der Film wurde veröffentlicht und so weiter. Und dann ging, ich sag mal, Luise ging draußen vorbei, also der Biologieraum hat Fenster, man kann nach draußen gucken, von draußen rein. Und Luise, so eine ganz schwache Schülerin, aber sehr freundlich und bescheiden, ging draußen vorbei. Dann winkte sie so, machte so Zeichen, dachte, ja, kannst reinkommen. Es war Nachmittag, irgendwie Unterricht war zu Ende. Was macht ihr denn hier? Ich habe erklärt, was wir machen. Darf ich mal versuchen? Ich dachte so, naja, kostet ja nichts, ne? Lass sie mal versuchen. Sie setzt sich hin, guckt den Text an, spricht den perfekt. Ich war völlig von den Socken, ja, völlig von den Socken. Und ihre Stimme ist dann auch in dem Film aufgenommen worden. Und es hat noch eine Nachfolgereaktion gegeben. Ein Schulvater, der Regisseur ist, fürs ZDF arbeitet, unter anderem machte einen Film über besondere Jugendliche und hatte da eine Jugendliche porträtiert, die Spanisch sprach. Und er brauchte eine Synchronstimme, die also den deutschen Text sprach, aber eine jugendliche Stimme. Und dann hörte er sich um und ich habe dann gesagt, ja, ich habe hier eine, die Luise. Und tatsächlich, ne, Luise hat dann auch diesen kleinen Job da bekommen. Also so habe ich oft erlebt, Überraschungen, deswegen bin ich zurückhaltend, um auf die Frage jetzt konkret einzugehen, bin ich zurückhaltend, damit die Aufgaben zuzuordnen. Den Eindruck, manchmal wissen Schülerinnen und Schüler besser, was gut ist für sie. Und ich biete das Spektrum an und habe nie Probleme damit gehabt, dass die nicht ihren Platz, ihre Aufgabe gefunden haben.
Und die Medienprojekte sind so ein Freiraum, also das erlebe ich oft, wo Schülerinnen und Schüler auch nochmal ganz andere Seiten zeigen können, als sie es im klassischen konventionellen Unterricht zeigen. Also das erlebe ich ganz oft auch so Überraschungen. Deswegen, was, das hätte ich von dir nie gedacht, dass du das kannst.
Genau, das ist ja das, was wir eigentlich schon lange kennen am Beispiel der Klassenspiele, ja? Wo ganz oft, eigentlich fast jedes Mal, ne, die Leute sagen, boah, also was die Annika da gezeigt hat auf der Bühne, ich hätte nie gedacht, war das wirklich die Annika? So, aber das ist in der 8. Klasse und dann in der 12. Klasse, wenn es gut geht, nochmal. Ja? In Düsseldorf gibt es noch ein 10-Klass-Spiel, aber dafür kein 12-Klass-Spiel mehr. Und für mich ist auch ganz viel Charakter von solchen kleinen Medienarbeiten in den Unterricht integriert. Immer wieder so ein kleines bisschen dieses Element, was du genauer da beschrieben hast, immer wieder mal in Kleinformat, so wie bei einem Klassenspiel auch, die Chance mal etwas zu zeigen, was in einem steckt. Das habe ich ganz, ganz oft erlebt, ja. Zur Überraschung auch der Klassenkameraden und zu meiner freudigen Überraschung.
Ein großes Plädoyer also fürs Kleine. Für den Mut, Neues auszuprobieren im ganz normalen Unterricht. Anregungen dafür finden sich jede Menge in unserem Buch Medienpädagogik, erschienen in der Edition Waldorf. Und wer sich gemeinsam mit anderen Gedanken über neue Konzepte machen möchte und alle, die in diesem Podcast aus ihrer Arbeit berichten, kennenlernen möchte, bitteschön, Anfang 2024 startet die nächste Staffel unseres Kontaktstudiengangs Medienpädagogik, berufsbegleitend. Der kann entweder als Ganzes belegt werden, dann dauert er 1,5 Jahre und schließt mit einem Zertifikat über 30 ECTS Credit Points ab. Oder ihr sucht euch einfach die Themen aus, die euch am meisten interessieren und studiert für 1 oder 2 Wochenenden mit. Das geht übrigens auch bei unseren regulären Lehrveranstaltungen in Stuttgart. Schaut nach auf freiehochschulestuttgart.de/medienpädagogik, da findet ihr alle unsere Kursangebote. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir schreibt an podcast@freiehochschulestuttgart.de. Eure Elke Dillmann.